Moin. Ups, okay, ich spreche nicht so laut. Moin, hallo hier. Hallo am Video. So, das ist das Thema heute im Wesentlichen.
Unterrücken, Zentralisator, Normalisator, Zentrum. Was ist das alles? Was soll das alles? Was zur Hölle hat das mit Kombination zu tun oder warum?
So könnte man die heutige Vorlesung überschreiben. Und um reinzukommen, wiederholen wir jetzt nochmal kurz, was der Zentralisator von einem Element bzw. einer Untergruppe ist. Haben wir letzte Woche schon gesehen, aber Wiederholung tut gut. Denn heute kommen noch mehr Wörter und zu meinen größten Aufgaben oder zu meinen wichtigsten Aufgaben gehört, mit ihm zu üben, diese ganzen Wörter zu sortieren und zu unterscheiden und zu wissen, wann wir welches benutzen wollen. Wenn wir ein Gruppenelement X haben, dann bezeichnen wir mit dem Zentralisator von diesem Element X die Menge aller Gruppenelemente, die mit diesem Element vertauschbar sind, bezüglich der Verknüpfung, die wir in der Gruppe haben. Was ich für ein einzelnes Element machen kann, kann ich auch für eine Untergruppe machen. Dann fordere ich halt, dass ich mit allem, was in der Untergruppe liegt, vertauschbar bin. So kommen wir zum Zentralisator. Dass das eine Untergruppe ist, haben wir uns letztes Mal klar gemacht, sehen wir aber gleich sogar nochmal. Auch hier wieder, Wiederholung ist eine gute Idee. Und wir haben schon Beispiele gesehen. Und was es mit Konjugation zu tun hat, haben wir sogar auch schon so ein bisschen gesehen. Denn immer dann, wenn zwei Gruppenelemente miteinander vertauschbar sind bezüglich der Verknüpfung in der Gruppe, dann bedeutet das, dass wenn ich eins von den beiden mit dem anderen konjugiere, dass dann wieder das ursprüngliche Element rauskommt. Ich bleibe mal kurz bei der Notation, die wir hier haben. Beim Zentralisator von einem kleinen x. Wenn ein Gruppenelement g im Zentralisator von x liegt, dann heißt es ja g mal x gleich x mal g. Und jetzt kann ich das auf zwei Arten umschreiben und das haben wir letzte Woche auch gemacht. Die eine Möglichkeit, das umzuschreiben, ist zu sehen, dass wenn ich x mit g konjugiere, dass dann wieder x rauskommt. Aber genauso kann ich es andersrum machen. Wenn ich g mit x konjugiere, kommt wieder g raus. Hier haben wir also einen ganz engen Zusammenhang zur Wirkung der Gruppe auf sich selber bei Konjugation. Die Zentralisatoren von einzelnen Elementen sind dann einfach die Punktstabilisatoren bei dieser Wirkung. So, und bevor wir jetzt weiter gucken und auch neue Begriffe anschauen, möchte ich Sie fragen, unter welchen Umständen liegt eine Untergruppe U in ihrem eigenen Zentralisator? Kennen Sie Beispiele, können Sie mir Eigenschaften von U sagen, die das passieren, oder auch welche, die dafür sorgen, dass es gerade nicht so sein kann? Fällt Ihnen dazu was ein? Wir können es auch nochmal formulieren. Da wenn U in seinem eigenen Zentralisator liegt, muss es ja so sein, dass die Elemente aus U mit allen Elementen aus U vertauschbar sind. Was bedeutet das? Können Sie das irgendwie anders formulieren? Sagen Sie es einfach laut. Ja? Wenn Sie eine Vermutung haben, trauen Sie sich. Sagen Sie es laut, es ist nicht die Prüfung. Wenn es richtig ist, freue ich mich, wenn es nicht richtig ist, freue ich mich auch, wenn wir besprechen, warum es falsch ist. Ja. Damit das drin liegt oder damit es nicht drin liegt? Okay, klären wir kurz auf. Also Ihre Behauptung ist, wenn U arisch ist, dann liegt U da drin. Habe ich das richtig verstanden?
Ich glaube.
Okay, was bedeutet denn arisch zu sein?
Nein, das kommentiert eben.
Dass innerhalb von U alles in einer vertauschbar ist. Genau. Und das bedeutet, dass wir unseren eigenen Zentralisator haben. Richtig. Und jetzt gucken wir mal, ob das sagen, dass man vielleicht auch stimmt. Wenn U in seinem eigenen Zentralisator liegt, kann man dann daraus schlussfolgern, dass U arisch ist. Stimmt die Umkehrung auch? Dann nicken jetzt schon weiter. Wollen Sie es erklären?
Ja, wenn man, also wenn U in ZG in U liegt, dann ist für alle U aus U, also dann sind ja alle U aus U und alle U aus U halt. Aus der Definition kann man konjugieren.
Ganz genau. Und das heißt, alle Elemente aus U sind miteinander vertauschbar. Das heißt, da haben wir wirklich so eine Gleichwertigkeit. U liegt im Zentralisator von U genau dann, wenn. Ich werde in dem Bild noch mehr rummalen und ich habe das absichtlich so hingemalt, dass man noch nicht zu viel vorher sehen kann, damit sonst es erschließen können. Und das heißt, dass das Bild am Ende nicht schön wird. Denn ich habe es ja nicht gedanklich vorher geplant, sondern extra schlecht geplant. Aber es macht nichts, denn Sie können dann ja später aus was auch immer daraus kommt, sich Ihr eigenes schönes Bild machen.
Wir schauen auf das Zentrum. Das Zentrum einer Gruppe besteht aus allen Elementen, die mit allem vertauschbar sind. Man könnte also auch sagen, das ist der Zentralisator der ganzen Gruppe. Okay? So, soweit, so gut. Zentrum.
Muss jede Untergruppe im Zentrum liegen? Erste Frage. Hier haben wir gesagt, wir können klären, wann das da drin liegt, da haben wir so einen genauen Wandel. Wie ist es mit dem Zentrum?
Ja.
Nein, genau. So eine Gruppe muss überhaupt nicht im Zentrum liegen. Es gibt viel, was dagegen spricht. Könnte es denn sein, dass wir sowas sagen können wie, naja, wenn du arisch bist, dann liegt du im Zentrum. Stimmt da irgend sowas? Was denken Sie?
Also arisch nicht. Ich würde sagen, Normalteiler.
Interessant. Das heißt, die Behauptung wäre, wenn U ein Normalteiler ist, dann liegt U im Zentrum? Nehme ich kurz mit als Vermutung. Reden wir gleich drüber? Haben wir noch andere Vorschläge? Ich möchte einfach ein bisschen sammeln. Wie ist es denn umgekehrt? Wenn U im Zentrum liegt, folgt dann daraus, dass U arisch ist, zum Beispiel? Ist das Zentrum selber eine arische Gruppe? Wenn man hier irgendwie so viel über vertauschen, was denken Sie?
Also ja, so würde ich sagen, das stimmt.
Mhm.
Wenn es Zentrum ist, dann ist es auch arisch. Also wenn es ein Zentrum.
Das Zentrum ist ja selber eine Untergruppe. Das heißt, ich kann fragen, ist das Zentrum eine arische Gruppe?
Ja, also genau, das Zentrum ist eine arische Gruppe.
Das würden Sie behaupten. Ja. Okay, wollen Sie es mal kurz begründen? Ab wie es ist?
Naja, es gilt ja xg mal gx. Xg gleich gx. Und das ist ja.
Für welche Elemente?
Für x aus g. Aus, also x und g kommen aus g.
Moment, wir müssen nochmal besprechen, was im Zentrum drin liegt. Welche Elemente liegen nochmal da drin? Woran erkennen Sie?
Na, man nimmt
ein. Versuchen Sie es in eigenen Worten zu sagen und nicht die Definition abzulesen. Das müssen wir üben für die Prüfung.
Man nimmt ein Element aus g.
Ja.
Und verknüpft das mit einem anderen Element aus G?
Nein. Gut, dass ich nachgefragt habe. Nee, das ist nicht die Definition von Zentrum. Das Zentrum ist definiert durch eine Eigenschaft, die für alle Gruppenelemente gleichzeitig gilt. Wir nehmen uns nicht eins nehmen. Also nochmal, probieren Sie es. Versuchen Sie in eigenen Worten zu formulieren, welche Elemente im Zentrum sind. Das ist wirklich wichtig, dass Sie üben, diese Definition in den eigenen Worten auszudrücken, damit Sie mir in der Prüfung erklären können, was die ganzen sind und die auseinanderhalten können, ohne nur auswendig gelernte Definitionen zu sagen. Probieren wir es nochmal. Ja.
Ich würde sagen, ein Element liegt im Zentrum, wenn es mit allen anderen, also mit, auch mit sich selbst, aber mit allen anderen Gruppenelementen kommutiert.
Ja, das ist eine gute, kompakte Beschreibung. Ein Element liegt im Zentrum der Gruppe genau dann, wenn es mit allen Gruppenelementen vertauschbar ist, inklusive sich selbst. Ja. Wenn wir jetzt das nochmal nehmen und jetzt nochmal zu Ihnen zurückkommen, Sie haben ja vermutet, dass das Zentrum selbst eine arische Gruppe ist. Arisch sein prüft man ja innerhalb der Gruppe, das heißt, man guckt, ob die Leute miteinander vertauschbar sind. Na, wenn ich jetzt zwei Elemente aus dem Zentrum hernehme, sind die ja miteinander vertauschbar. Nach der Definition, die wir gerade gehört haben, ja, denn es sind ja Elemente, das eine lebt in der großen Gruppe, weil es ja im Zentrum lebt, das andere lebt im Zentrum und solche Paarungen sind immer miteinander tauschbar, weil das Zentrum so definiert ist. Das heißt, das Zentrum ist immer arisch. Jetzt haben wir das U-Gebiet verloren, aber es macht nichts. Wir gehen nochmal zu dieser Vermutung zurück. Stimmt es, dass wenn eine Untergruppe ein Normalteiler ist, dass sie dann automatisch im Zentrum liegt? Würde ja bedeuten, wenn ich diese starke Abgeschlossenheitseigenschaft erfülle, die wir jetzt, wo wir mehr Sprache haben, auch anders fassen können, nämlich wenn die Untergruppe bei Konjugation sich nicht wegbewegt, stimmt es dann, dass die Elemente aus der Untergruppe mit allen in der ganzen Gruppe vertauscht sind. Erstens klingt für mich
nämlich die eine Eigenschaft stärker als die andere.
Aber es heißt ja nichts. Das haben wir ja manchmal, dass Sachen unterschiedlich stark klingen, aber in Wirklichkeit gleichwertig sind. Also gucken wir.
Was denken Sie? Haben Sie irgendein Beispiel vor Augen? Was für Gruppen, was für Normalteiler kennen wir, mit denen wir das ausprobieren könnten? Ja.
Na, ich hätte das an der Definition von Normalteiler festgemacht.
Okay.
So, was wissen wir dadurch, dass U ein Normalteiler ist? Was wissen wir über U aus U und W aus W? Was wissen wir auf der linken Seite?
Na, es existiert ein A aus ein U aus U.
Wir wissen etwas für alle U aus U und alle W aus W. Wir brauchen nichts mehr, was existiert.
Na, U mal G mal U minus 1 liegt in den Normalteiler.
Nee, nicht ganz. Das in den Normalteiler.
Ist die Reihenfolge relevant?
Ja, die ist sehr relevant. Zur Definition eines Normalteilers gehört genau das. Die Reihenfolge ist wichtig. Und auch was, woher kommt, ist wichtig. Das Ding in der Mitte kommt aus der Untergruppe. Das Element, mit dem ich konjugiere, ist mein beliebiges Gruppen.
Ja.
Gut, dass wir drüber reden. Ne? Lieber machen wir das jetzt alles einmal und dann sortiert es sich langsam. Und in der Prüfung ist es dann klar. Wir nehmen uns die Zeit jetzt, die haben wir. Ich bin sicher, andere haben ähnliche Fragen. Das ist das, was wir wissen von der linken Seite. Was brauchen wir denn für das, was auf der rechten Seite steht? Reicht es dafür schon aus oder ist es vielleicht wirklich eine etwas andere Eigenschaft? Und ich gucke jetzt auch durchaus mal die anderen an, weil die ja vielleicht auch überlegen. Okay,
ja, wir hatten ja auch eine alternative Definition, und zwar G mal groß U ist gleich groß U mal G.
Ja, die hilft nicht weiter. Die ist genauso hilfreich oder nicht hilfreich wie das.
Ja, aber wir sind ja, wir leben ja schon in einem ähnlichen Bereich wie unsere Definition.
Nee, weil wir da auf der Elementebene sind. Und bei dem, was Sie beschrieben haben, sind wir auf der Ebene der Nebenklassen, nämlich dass eine rechts- und eine Linksnebenklasse dasselbe sind, aber leider überträgt sich das nicht auf die kleinen Elemente. Und genau das ist auch hier das Problem. Dass dieses Konjugierte wieder in U liegt, heißt wirklich nur, man liegt da drin, es heißt nicht, dass man das kleine U wieder selber ist. Aber das bräuchte man, damit man im Zentrum liegt. Das heißt, dass das nicht geht, ist eine starke Eigenschaft. Das U-Normalteiler ist eine starke Eigenschaft, aber es reicht nicht, um im Zentrum zu liegen. Und um das zu verdeutlichen, mache ich vielleicht mal ein konkretes Beispiel, oder? Würde es weiterhelfen? Das nicht. Das Umzentrum. Das heißt, die Antwort hier ist nein. Wir schauen uns jetzt ein kleines Beispiel an. Wir nehmen hier so drei. Da gibt es einen schönen Normalteiler. Das ist das Erzeugnis vom 3 Zyklus 1, 2, 3. Der ist normal da drin. Ne? Oder diese Untergruppe, dieses Erzeugnis ist normal da drin. Das haben wir schon ein paar Mal gesehen. Braucht jemand dafür nochmal eine Begründung? Möglichkeit 1, eine Konjugation ausprobieren. Möglichkeit 2, dieses Ding hat Ordnung 3, die große Gruppe hat, hat Ordnung 6, also ist der Index 2 und Untergruppen vom Index 2 sind immer Normalteiler. Okay, also haben wir hier einen Normalteiler. Der liegt aber nicht im Zentrum. Denn wenn der im Zentrum liegen würde, dann müsste ja dieser 3 zu plus 1, 2, 3 mit den ganzen anderen Leuten aus der Sünde 3 vertauschbar sein. Kann mir jemand ein Element sagen, mit dem das hier nicht vertauschbar ist? Wollen wir es in Konjugationsschreibweise machen oder mit verknüpft mit beiden Richtungen?
In Konjugationsschreibweise.
Dankeschön. Ich feiere das, weil es in meinem Kopf so ist. Wir dürfen das natürlich hier auch anders machen, aber so ist es in meinem Kopf. Also machen wir es in der Konjugation. Wir verwenden unseren üblichen Trick, dass wir nämlich das, womit wir konjugieren, auf die Zahlen im Zyklus anwenden. jetzt, was kommt raus? Wohin geht die 1? Ja.
Die bleibt fest.
Bleibt. Wohin geht die 2?
Auf die 3.
Die 3. Und die 3. Oh, klar. Ja.
Auf die 2.
Ganz schön. Das heißt, es kommt der andere 3-Zyklus raus. Und tatsächlich zeigt dieses Beispiel den Unterschied zwischen Zentralisator und Normalisator. Wir kommen gleich zum Normalisator. Also das ist die perfekte Überleitung und ich freue mich, dass Ihre Fragen und Ihr Beispiel diese schöne Überleitung gestaltet haben. Denn wir sehen hier, diese Untergruppe U bewegt sich als Untergruppe nicht weg, wenn ich konjugiere. Ich bleibe immer innerhalb der Untergruppe. Entweder bleiben die Leute fest oder sie werden irgendwie umgetauscht, zum Beispiel hier wird dieser Dreizyklus mit dem anderen Dreizyklus vertauscht. Die Untergruppe selber bleibt aber dabei die ganze Zeit, wo sie ist. Das heißt, U ist ein Normalteil der NG. Oder ein anderes Phänomen, was wir später sehen werden, das allgemeiner ist. Die Elemente, mit denen ich hier konjugiere, liegen alle im Normalisator von U. Aber das ist eben nicht dasselbe, wie im Zentralisator zu liegen, also mit den Leuten aus U vertauschbar zu sein, denn das ist auf der Elementebene. Und vielleicht ist für manche von Ihnen diese Argumentation mit der Ebene eine, die Ihnen weiterhelfen kann, alles zu sortieren. Beim Normalisator, den wir uns gleich angucken, sind wir auf der Ebene der Untergruppen. Da bleibt eine Untergruppe bei Konjugation, wo sie ist, als Untergruppe, als Elementhaufen. Wir sind nicht auf der Elementebene. Beim Zentrum sind wir auf der Elementebene, beim Zentralisator sind wir auf der Elementebene. Hoffentlich ein bisschen zu Sinn für Sie. Sobald sie groß genug sind, also ab Grad 3, die haben triviales Zentrum. Da liegt nichts im Zentrum außer der elliptischen Abbildung und wir können später was machen. So, noch irgendwas? Möchten Sie noch irgendwelche Fragen stellen oder Vermutungen äußern zu den Begriffen, die wir bisher haben? Also Untergruppen, Zentralisator, Zentrum. Jetzt wäre der Moment, Sie können noch etwas vermuten, Sie können noch etwas fragen, wir können das jetzt besprechen, bevor das nächste Wort kommt. Vielleicht stimmt ja die Umkehrung. Vielleicht stimmt ja, wenn ich im Zentrum liege, dann bin ich normal dran. Ne? Kann ja sein. Ja. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Begriff. Moment. So, genau. Nachdem wir das Zentrum gesehen haben, und wir sehen auch, dass das Zentrum so etwas Globales ist. Das hängt nicht von irgendwas ab, sondern das Zentrum ist eine Untergruppe der ganzen Gruppe G, wo man für die Definition auch nur die ganze große Gruppe G braucht und sonst nichts. Ich muss nur die Verknüpfung in G kennen. Mehr brauche ich nicht. Davor, beim Zentralisator, da hat sich das immer auf irgendwas bezogen, auf ein Element oder auf eine Untergruppe und die große globale Gruppe, die war irgendwie auch da und spielte eine Rolle. Aber man hatte auch noch so einen Bezugspunkt. Beim Normalisator ist es auch so, da haben wir auch einen Bezugspunkt, nämlich wieder eine Untergruppe. Der Normalisator einer Untergruppe ist definiert als Menge der Elemente, die bei Konjugation diese Untergruppe lassen, wo sie ist. Und wir haben gerade gesehen, dass Normalteiler die Eigenschaft haben, dass der Normalisator die ganze Gruppe ist. Denn das ist ja gerade die definierende Eigenschaft eines Normalteilers, wie wir gerade noch wiederholt haben, dass bei Konjugation diese Untergruppe auf sich selber abgebildet wird. Innerhalb der Gruppe dürfen die Leute ihre Plätze tauschen, aber die ganze Gruppe muss bleiben, wo sie ist. Ergibt es Sinn? Okay, wenn ich jetzt also eine Untergruppe habe, und ich bleibe mal kurz auf dieser Ebene, dann habe ich jetzt verschiedene Konzepte, die ich da drauf werfen kann. So, ich habe die Untergruppe selber. Ich kann Fragen zu dieser Untergruppe stellen. Welche Ordnung hast du? Bist du arisch? Wie groß? Ne, was kannst du so? Was hast du für Primteile in deiner Ordnung? Ich kann die Untergruppe selber Sachen fragen. Ich kann aber auch fragen, wie die Untergruppe in der großen Gruppe liegt. Also zum Beispiel, wie verhält sie sich bei Konjugation? Bleibt sie unter allem invariant? Okay, dann habe ich einen Normalteil gefunden. Bleibt sie vielleicht nur invariant bei Konjugation mit ihren eigenen Elementen? Das heißt, der Normalisator ist wirklich nur diese Untergruppe selber. Das würde bedeuten, dass sie sehr empfindlich reagiert bei Konjugation. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Dem Normalteil ist es völlig egal. Dieser anderen kleinen Untergruppe ist das nicht egal. Die bewegt sich sofort weg, wenn irgendwas von außerhalb kommt. Die ist da so ein bisschen sensibler. Und alles dazwischen gibt es auch. Und dann kann man sich auch die Frage stellen, was passiert denn bei Konjugation? Sogar dann, wenn du als Untergruppe jetzt invariant bleibst, bewegen sich denn in dir die Elemente noch irgendwie oder bleiben die auch alle, wie sie sind? Das sind alles Fragen, die man stellen kann. Und das sind Fragen an die Untergruppe, die aber mit der großen Gruppe und mit der Konjugationswirkung zu tun haben. Und ich hoffe, dass irgendwas von diesen Bildern, diesen Veranschaulichungen Ihnen hilft, um die Begriffe zu sortieren. Und Sprachregelung haben wir auch noch. Wir haben auf der einen Seite so Wörter wie Zentrum, Normalisator und so, und wir haben diese Definitionen. Wichtig ist zu üben, die Definitionen in ihren eigenen Worten auszusprechen und auch auf verschiedene Arten irgendwie zu formulieren. Und jetzt möchte ich anfangen, indem ich Ihnen verschiedene Sachen anbiete, die damit zu tun haben, dass wir über den Normalisator sprechen. Man kann einfach sagen, das kleine Element G liegt im Normalisator von unten. Dann ist man Bescheid. Man kann auch sagen, das kleine Element G normalisiert die Untergruppe U. Kann auch sagen. Oder die kleine Untergruppe, die Untergruppe U wird von dem kleinen G aus G normalisiert. Oder die Untergruppe U wird von dem kleinen Element G bei Konjugation invariant gelassen. Wenn wir das sagen, invariant, meinen wir, die Untergruppe bleibt, wo sie ist. Wir meinen nicht, dass die ganzen einzelnen Elemente festgelassen werden. Das müssten wir dann noch genauer dazu sagen. Das heißt, da kommen wir dann auch in den Bereich der Sprachregelung, die vielleicht nicht mehr überall für alle Menschen immer total klar sind. Gut. Bevor jetzt das nächste Dilemma kommt, dachte ich, wir könnten vielleicht noch ein, zwei Beispiele machen und ich gucke mal, was wir für Fragen haben, bevor wir anfangen, Dinge zu beweisen.
Ja. Definition von Zentrum.
Mhm.
Wird da im Prinzip die Mächtigkeit der Gruppe durch das X begrenzt?
Nee, überhaupt nicht.
Also ist das immer das Zentrum immer die gesamte Gruppe?
Nee. Wie groß das Zentrum ist, hängt von der ganzen Gruppe ab, nicht von einem einzelnen Element X. Aber es hängt schon davon ab, was die Gruppe für Eigenschaften hat. Zum Beispiel ist in einer arischen Gruppe das Zentrum alles, wenn alles miteinander tauschbar. Aber es gibt auch Gruppen, in denen das Zentrum nur aus dem neutralen Element besteht und sonst gar nichts. Das heißt, man hat die komplette Bandbreite und das ist auch erstmal unabhängig von der Größe der Gruppe, fast unabhängig davon. Es geht eher um die innere Struktur. Man könnte sagen, je kleiner das Zentrum ist, desto weiter ist die Gruppe davon weg, arisch zu sein. Vielleicht, wenn Ihnen das ein bisschen hilft. Ja.
Also man kann jetzt die Äquivalenz bilden, wenn eine Gruppe arisch ist, genau dann ist die gesamte Gruppe das Zentrum.
Ja, genau. Das könnte man zeigen. Und das ist auch wirklich eine Gleichwertigkeit, so wie da oben. Eine Untergruppe ist arisch, genau dann, wenn sie in dem eigenen Zentralisator liegt. Die ganze Gruppe ist arisch, auch genau dann, wenn sie in dem eigenen Zentralisator liegt. Aber das ist das Zentrum, deswegen ist es die Aussage, die Sie gerade machen. Beim Normalisator können wir mal gucken, ob wir da etwas anderes oder was Ähnliches sehen.
Haben wir hier auch so eine Gleichwertigkeit im Sinne von liegt Bruder immer drin oder nur manchmal? Ist das an irgendwelche Bedingungen geknüpft? Was denken Sie? Was passiert denn mit Elementen aus der Untergruppe U? Oder was passiert in der ganzen Untergruppe U, wenn ich die mit irgendwas konjugiere, was in U drin liegt? Kann sie sich irgendwann wegbewegen innerhalb der Gruppe, woanders hin? Oder muss die Untergruppe U bleiben, wo sie ist? Was wäre Ihre Intuition? Ja. Ich habe reden Sie mit mir, ich sehe Ihre Gesichter, aber es ist hilfreich, wenn Sie mit mir reden. Ich freue mich ja, wenn Sie eine Intuition haben, ja?
Also, wenn man mit Gruppe aus U konjugiert, dann kann es nicht weg, das ist in der Untergruppe.
Richtig, das kann nicht weg, denn es ist ja eine Untergruppe. Schön kurz gesagt, das heißt, wir haben auf jeden Fall immer U liegt, ups. U liegt immer in seinem Normalisator. Immer, grundsätzlich. Manchmal stimmt auch, dass der Normalisator da drin liegt, also dass die gleich sind. Dann könnte man ja sagen, so wie ich es vorhin versucht habe anzudeuten, diese Untergruppe reagiert bei Konjugation sehr empfindlich. Sobald ich irgendwas von außerhalb nehme, also ist die Gruppe weg. Und dann haben wir den anderen Extremfall, wenn nämlich der Normalisator die ganze Gruppe ist, dann ist so ein Normalteiler. Genau dann weg. Wie verhält sich denn das Zentrum zu diesem ganzen Kram?
Wir haben ja nur gesagt, das Zentrum ist selber eine arische Gruppe. Wir haben auch gesagt, das Zentrum ist die ganze Gruppe, genau wenn die ganze Gruppe arisch ist, aber wir haben das Zentrum noch nicht ins Verhältnis gesetzt zu diesen anderen Leuten, die hier so unterwegs sind. Denken Sie zum Beispiel, dass das Zentrum immer im Zentralisator von irgendwas drin ist? Oder denken Sie, dass es wenigstens immer ein Normalisator drin ist? Oder vielleicht keins von beiden? Haben Sie dazu eine Intuition? Die beiden können wir ja sogar auch noch ins Verhältnis setzen. Der Witz ist, dass wir jetzt einmal gucken, was Sie jetzt denken, und also reisen wir zu euch und dann gucken wir mal, wie wir das Bild noch vervollständigen können. Wenn Sie jetzt also nicht noch viel mehr sehen, das ist völlig in Ordnung, dann haben wir wenigstens noch was zu tun. Aber ich dachte, ich frage mal. 3, 2, 1, hat hier jemand? Nee, ich sehe gerade niemanden. Dann schauen wir uns das nächste Mal an. Oder ein Beispiel. Ja, kleines Beispiel, um mal zu gucken, wie man was im Normalisator findet. Der Normalisator ist ja vielleicht noch ein bisschen gruselig. Vielleicht. Weiß ich nicht. Aha, ich nehme mal E als 5,5 und ich nehme mal U als das Erzeugnis vom Teilzyklus. Machen wir mal 1, 2, 3. Und ich tue jetzt so als Prüfung. In der Prüfung fange ich immer gerne an mit: Sagen Sie mir doch mal Elemente, die im Zentralisator von U liegen. Oder sagen Sie mir doch mal Elemente, die im Normalisator sind. Und gucken Sie danach, ob die vielleicht sogar im Zentralisator sind. Und setzen Sie das irgendwie in Beziehung zueinander. Das heißt, ich steige in der Prüfung nicht ein mit: Rechnen Sie mir jetzt mal sofort den Normalisator aus und begründen Sie das alles. Wenn Sie es können, super, bin ich sehr beeindruckt, aber normalerweise tasten wir uns erstmal so ran. In diesem Sinne tasten wir uns jetzt ran. Was für Elemente aus E können Sie sehen, die im Zentralisator von U liegen oder im Normalisator von U oder so? Ja?
U selbst, weil U arisch ist.
Okay. Was kann ich daraus alles schlussfolgern?
Dass U eher vom eigenen Zentralisator ist.
Mhm. Sehr gut. Okay. Ich habe noch eine Hand gesehen. Ich glaube, da irgendwo. Wollten Sie auch was sagen?
Als Zentralisator. Beide nichts bewegen.
Das habe ich nicht verstanden.
Ich glaube, das ist nicht.
Ich habe es teilweise akustisch nicht verstanden.
Wenn wir die identische Abbildung nehmen, die bewegt ja quasi aus dieser Untergruppe nichts und deswegen ja. Ist keines fest und deswegen ist es nicht.
Genau, die identische Abbildung liegt im Zentralisator von U, das haben wir jetzt falsch erledigt, weil die ja auch in U liegt, denn die ist ja das einzige Element der Gruppe. Ja. Aber völlig richtig, wenn wir auf der Elementebene anfangen und erstmal so sammeln, dann ist es eine gute Idee, anzufangen mit identischer Abbildung und dann vielleicht noch anderes Zeug, was irgendwie offensichtlich ist. Vielleicht sehen wir noch mehr, was offensichtlich ist.
Ganzen Elementen,
dann
Zyklen zu
1, 4, 5
und auch
im Zentrum. Ja, mal gucken, wie viele es sind. Haben Sie da einen für mich?
3, 4.
3, 4. Okay, dann gucken wir weiter. Was haben wir noch?
Dadurch, dass es arabisch ist, müsste U auch das Zentrum von sich selbst sein. Also.
Ja, richtig. Sieht jemand was im Normalisator liegt? Können Sie mal ausprobieren, was passiert, wenn ich diese Untergruppe mit irgendwas in der Gruppe konjugiere? Wann fliege ich raus? Wann nicht? Haben Sie eine Intuition dazu? Was denken Sie, was passiert, je nachdem, was für Elemente man darauf loslässt? Ja.
Ich glaube, wenn man mit der Transposition 1,2 konjugiert, dann fliegt man nicht raus.
Man fliegt nicht raus? Und gleichzeitig möchte ich sofort weiterfragen, liegt denn 1, 2 im Zentralisator von U?
Nee.
Weil?
Weil 1, 2 mal 1, 2, 5 ist gleich als 1, 2, 5 mal 1, 2.
Genau, oder wenn wir wieder in meine Lieblingskonjugationssprache gehen, bei Konjugation bleibt dieses Element nicht gleich, sondern wird auf den anderen drei Zyklus abgebildet, 1, 5, 2. Ja, und fertig ist der Einstieg in das Thema in der Prüfung. Von U liegt und nicht elementfremd zu diesem Zyklus ist. Das ist eine kleine Frage fortgeschrieben und dann hören wir auch in die nächste Linie. Das ist eine sehr lange Frage. Man kann sich zusammenfassen aus Informationen, die an der Tafel stehen, oder sie überlegen wir selber. Ich suche nach einem Element, den Zentralsator von U, ein einzelnes Element reicht mir schon, was nicht elementfremd zu diesem Zyklus ist. Einfach nur, um Ihre Intuition noch mal so ein bisschen herauszufordern.
1, 2, 5, 3, 4. Also quasi.
Als 5 Zyklus? Als 5 Zyklus?
Nein,
oder?
Der 3 Zyklus und der 2 Zyklus. Also der
Elemente zusammenpuzzeln, die im Normalisator sind, aber nicht im Zentralisator, zum Beispiel 1, 2, 3, 3, 4. Will jetzt nochmal irgendeine Rechnung sehen nach dem Motto, das liegt definitiv nicht im Normalisator und wir rechnen es aus oder wir argumentieren, ohne zu rechnen, warum das nicht da drin liegen kann. Erinnern Sie sich noch an die Argumentation mit den Bahnen vom letzten Mal? Welche Bahnen hat denn U auf der Menge 1 bis 5? Die Menge, die genau 1, 2, 5 enthält und die Menge, die nur 3 enthält und die Menge, die nur 4 enthält. Das wäre noch ein bisschen. Und ganz ehrlich, ich glaube, das ist keine andere Person auf der Welt, die jetzt noch auf dem hohen Niveau meckern würde. Ja. Gut, dann können Sie über die Bahnstruktur irgendwas rausfinden, darüber, was der Zentralisator und der Normalisator von U machen? Schließlich haben wir ja nur eine Bahn der Länge 3, aber zwei Bahnen der Länge 1. Können Sie daraus irgendwas schlussfolgern? Ich stelle nur eine Frage dazu und ich verspreche dann machen wir weiter. Stellen Sie sich irgendeinen 5-Zyklus vor in dieser Gruppe, irgendeinen. Der muss dann ja alle 5 Zahlen benutzen. Können Sie irgendwie begründen, mit allem, was an der Tafel steht, dass so ein 5-Zyklus niemals im Zentralisator oder Normalisator von einer solchen Untergruppe U liegen kann? Mit der Bahnstruktur dahinter. Können Sie das irgendwie begründen? Ich sehe schon einen Versuch. Moment, ich will kurz gucken, ob noch jemand sich traut. Dann dürfen Sie anfangen.
Ich hätte wahrscheinlich über die Mächtigkeit argumentiert.
Warum?
Die Mächtigkeit von U ist ja 3. Mhm. Und von so einem Zyklus ist die Mächtigkeit 5. Und 5 ist größer als 3.
Ah, aber in einer größeren Gruppe kriege ich das hin. Wenn ich die Gruppe vergrößere, kann ich einen 5-Zyklus finden, der im Normalisator von U. Das geht. Die Begrenzung an der Stelle, wo das nicht so viele Zahlen da sind. Und die Ordnung ist es nicht. Soll ich es einmal zeigen, was ich meine? Nur damit er jetzt keinen Denkfehler sich einschaltet. Ja? Ich will nur verstehen, ob Sie den Denkfehler machen, von dem ich glaube, dass Sie den vertreten. Wenn ich die Gruppe vergrößere und wenn ich auf Sum 8 gehe, dann kann ich einen 5-Zyklus basteln, der elementfremd ist zu dem Zyklus, den ich hier habe. Das heißt, der zentralisiert ihn sogar, obwohl die Ordnung von dem 5-Zyklus 5 ist und nur Ordnung 3, wie das geht. würde ich nehmen 3, 4, 6, 7, 8. Das heißt, es ist nicht die Elementordnung, die uns da an der Stelle irgendwie weiterhilft. Sondern was uns bei einem 5-Zyklus in dieser Gruppe weiterhilft, ist die Tatsache, dass da alle 5 Zahlen genutzt werden müssen. Und daraus kann man das ableiten.
Aber wir sind doch bei der Mächtigkeit begrenzt durch so einen 5, oder?
Ja, aber der Zentralseite von U enthält ja nur U, aber liegt umgekehrt nicht in U drin. Das heißt, wir wissen überhaupt nicht, wie groß der ist. Wir haben die untere Schranke 3, weil U da drin liegt. Das heißt, die Ordnung ist durch 3 teilbar, aber nach oben ist es erstmal offen. Der Zentralisator könnte theoretisch die ganze Gruppe sein, erstmal, wenn man nichts weiß. Das heißt, so ein Argument wie 5 ist größer als 3, deswegen kann das da nicht drin liegen, das greift ja überhaupt nicht. Ergibt es Sinn?
Ja.
Es ist nicht die Ordnung des Elements, es ist nicht die Größe dieser Untergruppe. Wir haben eine Untergruppe der Ordnung 5, die in einer größeren Gruppe in diesen Zentralisator von U reinpasst, völlig unabhängig davon, dass U nur Ordnung 3 hat. So was geht. Sonst könnte es ja auch nicht in riesigen Gruppen so ein kleines Zentrum geben. Das ist ja die gleiche Geschichte. Da liegt ja dann die ganze Gruppe im Zentralisator von einer sehr kleinen Untergruppe.
Ich habe da noch nicht so ganz verstanden, warum ich dir jetzt auf einmal auf so ein 8.
Weil ich Ihnen zeigen wollte, dass es nicht um die Elementordnung geht, sondern darum, ob man die Zahlen zur Verfügung hat, damit man das Element anpassen kann. In G funktioniert dieses Argument, was ich hier gemacht habe, nicht, aber auch Ihr Argument funktioniert nicht und ich wollte Ihnen zeigen, warum es nicht funktioniert. Also, wenn Sie weiter überlegen wollen, dann überlegen Sie mal, was so ein 5-Zyklus mit dieser Bahnstruktur macht und warum das ein Problem ist. Wenn Sie wollen, können wir das am Ende der Folge nochmal aufgreifen. Oh, oder jetzt?
Ja, also meine Vermutung ist, dass ein Element, was im Zentralisator liegen müsste, die Bahnstruktur festlassen müsste. Und im 5-Zyklus lässt das ja nicht fest.
Was meinen Sie mit der Bahnstruktur festlassen? Wo ist Spielraum und wo nicht?
Das ist eine gute Frage.
Aber das machen wir jetzt konkret. Das ist nämlich sehr gut. Das ist genau die Richtung, die wir letzte Woche ja auch schon mal so andiskutiert haben. Wenn es nur eine Bahn mit einer ganz bestimmten Länge gibt, dann muss die respektiert werden. Die kann ich nicht woanders hinbewegen, es gibt ja nur die eine von dieser Länge. Solche Bahnen, also mehrere, die gleiche Länge haben, die dürfen durchaus noch irgendwie rumvertauscht werden. Das haben wir letzte Woche gesehen, wie das geht. Und wir sehen auch hier, wie das geht. 3, 4 ist im Zentralisator von U und 3, 4 vertauscht diese beiden Bahnen. Das ist erlaubt. Aber alles, was an den Bahnen einzigartig ist, muss erhalten werden. Und sowas wie, ich bin die einzige Bahn in den 3, ist einzigartig. Und das ist tatsächlich wie so ein Kochrezept für ganz viel Gruppentheorie. Immer dann, wenn irgendwas einzigartig ist, dann muss es unter allen interessanten, was wir so machen, invariant sein. Also zum Beispiel unter Kombinationen oder so. Hui, das war jetzt eine lange Abzweigung. Wir haben noch Lämmer zu beweisen. Also wische ich mal. Ich danke Ihnen fürs Mitspielen, also mitmachen bei dieser Umleitung. Ich hoffe, dass Umleitungen dieser Art und solche Beispiele dabei helfen, dass diese ganzen Begriffe, die jetzt kommen und wie wir damit arbeiten, dass die irgendwo andocken können. Dass die nicht einfach so, was ist das, da irgendwo rumfliegen, sondern dass die irgendwo andocken können nach dem Motto, ah, okay, das passt zu diesem Argument, das wir schon mal gesehen haben. Ob mir das gelingt, müssen Sie mir später sagen. Oder ob Ihnen das gelingt, müssen Sie mir später sagen. Und in das Bild male ich später noch ein bisschen rein, zum Beispiel nach diesem Lemma. Da steht nämlich ganz viel drin, was wir dann gleich in unser Bild reinmachen können. Hier ist das wunderschöne Lemma. Wenn wir die Abbildung C betrachten, die jedes Element der Gruppe auf die Konjugationsabbildung mit diesem Element wirft, dann ist es ein Gruppenhomomorphismus. Wissen wir im Prinzip schon, aber wir schreiben es nochmal hin. Der Kern dieses Gruppenhomomorphismus, der ist interessanterweise genau das Zentrum. Und das führt dazu, dass wir dann sofort sehen können, dass das Zentrum nicht nur eine Untergruppe ist, sondern sogar ein Normalteiler. Denn Kerne von Homomorphismen sind Normalteiler. Das müssen wir also nicht zu Fuß ausrechnen. Aber es ist noch stärker, alle Untergruppen vom Zentrum sind auch Normalteiler. Das heißt, die Umkehrung von dem, was wir vorhin diskutiert haben und was falsch war, die stimmt. Gleichzeitig ist das Zentrum der Durchschnitt aller Zentralisatoren über alle kleinen Elemente aus der Gruppe. Das haben wir gerade in der Diskussion schon ganz häufig gemerkt, dass es so ist. Und jetzt können wir noch ganz viel sagen. Zentralisatoren sind Untergruppen. und zwar sowohl für Elemente als auch für Untergruppen. Und auch der Normalisator von einer Untergruppe ist eine Untergruppe. Oder in anderen Worten, all diese interessanten neuen Sachen, die wir da definiert haben, sind Untergruppen, das heißt, wir können da vernünftig mit arbeiten. Und wir werden noch ein paar Beziehungen zwischen den Begriffen sehen, während wir hier weiterlaufen. Das wird jetzt ein bisschen technisch. Die einzelnen Argumente sind kurz, aber ich muss mir jetzt überlegen, wie ich das an der Tafel organisiere, sodass irgendwie die Übersicht dabei bleibt, einen kleinen Rechnung. Und ich sage es deshalb dazu, weil das ja jetzt so ein Lemma ist mit ganz vielen Aussagen. Normalerweise könnte man sich vorstellen, da steht jetzt so A, B, C, D, E und so. Ist aber nicht so, sondern es steht da einfach so unsortiert. Und im Beweis möchte ich einigermaßen systematisch da durchgehen. Fangen wir also damit an, dass dieses C ein Gruppenhomomorphismus ist. Ich mache das jetzt einfach mit so Pullern. Okay? Ich schreibe mal so einen Puller hin und dann, was wir als nächstes zeigen wollen. C ist ein Gruppenhomomorphismus. Ich brauche einen Schritt T. Damit starten wir. Die Startgruppe ist G, mit der Verknüpfung, die G halt hat. Die Zielgruppe ist die Automorphismengruppe von G mit der Hinterlassung von Abbildungen. Und wir sollten uns einmal kurz, wir sollten uns kurz daran erinnern, warum die Abbildung überhaupt in Auto landet. Das war eine Übungsaufgabe und wir haben es auch in der Vorlesung nochmal wiederholt. Konjugation mit einem festen Gruppenelement bewirkt einen Automorphismus der Gruppe. Und das heißt, dass die Bilder von diesem C wirklich in der Automorphismengruppe landen. Okay? Die Bilder von C sind ja immer so feste Konjugationsabbildungen mit einem festen Gruppenelement, immer nur eins zur Zeit. Und da bin ich bei Vorausgaben, habe ich dir jetzt angeschrieben. Dann ist nämlich klar, was wir zeigen müssen. Wir müssen uns zwei Elemente aus G schnappen, müssen uns die Konjugationsabbildung angucken und müssen zeigen, dass es egal ist, ob ich zuerst vorher in der Gruppe verknüpfe oder ob ich zuerst hinterher die Konjugationsabbildung nach meiner Ausführung. Sagen wir also A und B aus der Gruppe. Und um zu zeigen, dass zwei Abbildungen gleich sind, zeigen wir, dass sie die Gruppenelemente gleich abbilden. Und dann ist klar, was los ist, denn all diese Abbildungen, die wir jetzt betrachten, starten und enden in G. Und um zu zeigen, dass zwei Abbildungen gleich sind, muss man ja nur zeigen, dass sie den gleichen Start- und Zielbereich haben und das gleiche tun, auf dem Moment. Und dieses das gleiche tun ist das, was ich jetzt anschreibe. Passt es dahin? Ja, es passt dahin. Schauen wir also, was passiert, wenn ich G abbilde? Und zwar mit der Konjugationsabbildung, die entsteht, wenn ich mit A mal B konjugiere. Das heißt, dass ich zuerst in der Gruppe G verknüpft habe und dann die Abbildung C angewendet habe. So, das ist die linke Seite. Was macht die Konjugation mit A mal B? Naja, die bewirkt, dass ich das Gruppenelement G von links mit dem Inversen von A mal B verknüpfe und von rechts mit A mal B selber. Das ist einfach nur Konjugation. Also steht da A mal B in Klammern und 1 mal G mal in Klammern A mal B. Und die Klammern sind nur für Schönheit. Und weil wir vorne ein Produkt haben, was wir invertieren, das brauchen wir da, um es aufzulösen.
Ja, man muss die Elemente tauschen und kann dann auf X1 schreiben.
Genau, die haben ja geregelt. G plus 1 mal A plus 1 mal G mal A mal B. Und Klammer. Aber wunderschön, weil wir jetzt hier in der Mitte sehen, dass wir G in Wirklichkeit mit A kombiniert haben und das Ergebnis haben wir danach mit B kombiniert. Das können wir jetzt also so beschreiben, dass es G konjugiert mit A und das Ganze konjugiert mit B. Also ist es dasselbe, als wenn wir die beiden Konjugationsabbildungen CA und CB nacheinander ausführen. Dann ist das einfach mal. Okay. Als nächstes zeigen wir, dass der Kern das Zentrum ist. Dass das Zentrum der Durchschnitt über all diese Zentralisatoren ist, das ist, glaube ich, aus der Definition klar. Das Gleichheitszeichen würde ich jetzt nicht nochmal begründen, aber das erste schon. Also warum das der Kern von C ist. Naja, wir wissen doch, was der Kern von irgendwas ist, oder? Wie war das doch mal? Was ist der Kern von einem Gruppenhomomorphismus? Ich sehe eine halbe Hand. Ja? Oh, ich meinte die Definition vom Kern. Ja, vielen Dank. Ich meinte die Definition. Ich hätte genauer fragen sollen. Ja, mit Nullelement meinen Sie jetzt ja wahrscheinlich das neutrale Element in der Zielgruppe. Da müssen wir kurz überlegen, was es hier ist.
Achso, hier wäre das bei dieser Verfügung das Einzelne, also 1 G.
Jein, was ist denn auch G? Kommt ein bisschen darauf an, wie Sie das alles lesen, was
ist denn auch G? Achso, das ist die identische
Abbildung. Genau, auch G ist die automorphistische Gruppe, das heißt, wir reden über Abbildungen der Gruppe in sich selber, das heißt, es ist die 1, aber halt gelesen als identische Abbildung. Ja, gut, also fangen wir an mit der Definition, die wir gerade wiederholt haben. Der Kern besteht aus allen Gruppenelementen, die, wenn ich sie abgebildet habe, hier in der Zielgruppe das neutrale Element sind. Das heißt, CG soll die identische Abbildung auf G sein. Aha. Wenn wir das jetzt interpretieren und sozusagen einmal aussprechen, was das bedeutet, dann sehen wir, Konjugation mit G soll genauso wirken wie die identische Abbildung, soll also nichts tun. Das heißt, wir sammeln hier alle Gruppenelemente, die bei Konjugation nichts machen. Wie kann ich denn aufschreiben, dass die Gruppenelemente bei Konjugation nichts machen? Wie kann ich das explizit machen? Ja?
G gleich U, also.
Für was für U?
Also aus dem Automorphismus, oder?
Wo wirkt denn die Konjugation?
In G.
Genau, das heißt, die Leute, die ich konjugiere, müssen auch aus G kommen.
Also G hoch C gleich G.
C, oh. C ist der Buchstabe für die Abbildung, das ist kein Gruppenelement, mit dem ich konjugiere.
Nee, das ist ja die Abbildung, oder nicht?
Aber ich schreibe die Bilder so, damit wir das nicht verwechseln. Das ist genau das, was sonst nämlich gleich passiert wäre bei der Annotation. Also, Sie wollten nämlich darauf hinaus, U hoch G gleich U. Das fand ich sehr gut als Start. Wir müssen nur noch klären, was U ist. Also, woher U kommt und ob wir das jetzt nur für eins fordern oder für viele oder für alle.
Ja, ich hätte jetzt gesagt, U sollte aus dem Morphismus kommen.
Das würde aber bedeuten, dass wir jetzt Konjugationen in der Automorphismengruppe machen und das ist nicht der Punkt. Wir konjugieren in der Gruppe G. Das ist meine These. Sie sind jetzt in der falschen Gruppe. Das hier sagt nur, dass die Konjugation mit G die identische Abbildung ist, aber die Konjugation mit G ist eine Abbildung, die auf der Gruppe G selber passiert und nicht in der Automorphismengruppe. Also nochmal, die Idee war ansonsten am Anfang richtig, vielleicht kann das jemand vervollständigen. Guckt ihr uns Joker. Für welche U wollen wir, dass das stimmt? Okay. Das heißt, die Idee ist angekommen. Ja.
Ich glaube, für alle U aus G.
Ich glaube auch. So wird es schon aus. Dass die Konjugationsabbildung genauso wirkt wie die identische Abbildung, bedeutet, dass wenn ich ein Gruppenelement mit G konjugiere, und das muss dann für alle Gruppenelemente stimmen, dass ich dann dasselbe mache, als wenn ich in der identischen Abbildung abgebildet hätte. Das heißt, ich mache gar nichts. Das bedeutet das nicht. Und jetzt lesen wir das nochmal anders. Was heißt denn, wenn unter Konjugation nichts passiert? Wie verhalten sich denn dann U und G zueinander? So ein kleines U und so ein kleines G. Wie verhalten die sich zueinander bezüglich der Verknüpfung, die wir in der Gruppe haben? Sie kommutieren. Nächste Aussage. Insbesondere das Zentrum einer Malteilung. Nein, das folgt ja jetzt, denn ich bin ja der Kern von irgendwas. Ergänzen
Sie das hier? Das Zentrum von Homomorphismus ist immer ein Normalteiler, wurde auch vorhin nochmal wiederholt. Ich habe vergessen, wer es war. Also haben wir da jetzt die nächste Aussage schon mitgezeigt. Und jetzt kommt das, was da in diesem letzten Satz steht. Für jedes X ist der Zentralisator eine Untergruppe, für jede Untergruppe auch und der Normalisator auch. Dann machen wir das jetzt noch eben. Haben wir im Prinzip in der letzten Vorlesung schon geklärt. Ich schreibe jetzt trotzdem nochmal eine Argumentation hin und die ist auch wirklich so ähnlich wie in der letzten Woche. Und ich mache das nur deshalb, damit Sie dann, wenn Sie später auf das Lemma schauen, im Beweis wirklich alles einmal so stehen haben. Ich zeige das, indem ich mir überlege, dass der Zentralisator von x dasselbe ist wie der Punktstabilisator für den Punkt x bei der Konjugationswirkung. Und wir haben uns überlegt, dass Punktstabilisatoren Untergruppen sind. Okay. Und ich habe hier also noch groß genug geschrieben für die Videoleute. ich gebe mir die ganze Zeit Mühe, aber manchmal unten merke ich, dass es dann vielleicht trotzdem nicht vergessbar ist wegen dieses Kreideranz. Wie viele Leute das müssen mir denn sagen? Hier vertraue ich einmal darauf, dass sie sich beschweren, wenn sie es nicht lesen können. Und bisher beschweren sie sich nicht. Dann wische ich und dann machen wir noch diesen letzten Punkt. So, das hätte ich nochmal dazu sagen sollen, aber sage ich wirklich nur und schreibe ich nicht, dieses klar kommt jetzt daher, dass diese kleinen Zentralisatoren, also die von den kleinen Elementen, Untergruppen sind, mit dem Punkt davor und der Durchschnitt von Untergruppen ist eine Untergruppe. Das habe ich jetzt nicht noch einmal gesagt. Also jetzt schon, aber davor nicht. Letzte Aussage, warum ist der Normalisator eine Untergruppe? Ja. Da könnten wir, es gibt so viele Möglichkeiten, da zu argumentieren. Aber wir können es auch einfach nochmal schön mit den Untergruppen dann machen. Wollen wir das machen? Mit dem, na, wie heißt es, Untergruppenkriterium. Okay? Untergruppenkriterium für den Normalisator von U. Naja, wenn ich die Untergruppe U mit dem Einzelelement der Gruppe konjugiere, dann passiert gar nichts, weil ja die einzelnen Elemente alle nicht wegbewegt werden. Der Punkt ist also schon erledigt und dann müssten wir uns noch zwei Elemente schnappen und zeigen, dass das eine als Inverse des anderen belegt. Und ich möchte damit beginnen, dass wir nochmal hinschreiben, was wir jetzt wissen. Das heißt, wir müssen nochmal wiederholen, was der Normalisator macht. Wer kann jetzt nochmal in eigenen Worten erklären, was es bedeutet, dass A und B im Normalisator von U sind? Wer kann das nochmal in eigenen Worten sagen?
Wenn ich ein Element aus U mit A oder B konjugiere, dann bleibe ich in U.
Genau, dann bleibe ich in U. Ich schreibe es mal wirklich so auf, wie Sie es gesagt haben. Denn das ist tatsächlich genau die Info, die wir haben. Nicht mehr, nicht weniger. Ich weiß nur, ich lande wieder in U, ich fliege da nicht raus. Innerhalb von U dürfen die sich durchaus irgendwie wegbewegen, die Menschen, die Leute. Ich möchte jetzt zeigen, dass A mal B hoch minus 1 auch im Normalisator liegt. Ich möchte jetzt also auf so ein Element klein u A mal B hoch minus 1 loslassen. Und jetzt weiß ich ja von vorher, dass die Konjugation mit A mal B hoch minus 1 dasselbe ist, als wenn ich nacheinander erst mit A und dann mit B hoch minus 1 konjugiere. Und dann sehen Sie schon, bei der ersten Konjugation mit A lande ich gerne u. Aber bei der zweiten, mit dem B und minus 1, da ist vielleicht nicht so klar, was los ist. Können wir irgendwie dieses Wissen darüber, was B macht, verwenden, um zu sehen, was B und minus 1 macht? Könnte es passieren, dass B und minus 1 die Leute aus U plötzlich aus U rausfliegen lässt bei Konjugation? Was denken Sie? Ja, haben Sie eine Idee?
Man könnte doch jetzt ein Gespräch, also U B ist ist ja ein Element aus U, das heißt, ja, man könnte jetzt einen Strich Element U finden,
ja,
wo gilt U B gleich U Strich.
Ja. Und dann?
Und dann Umkehrbildung.
Ah, das heißt, jetzt sagen Sie, Konjugation mit B und minus 1 ist im Prinzip die Umkehrabbildung dazu. Das heißt, U Strich U B minus 1 ist jetzt U. Das heißt, für dieses besondere U-Strich wissen wir, dass B hoch minus 1, dass der U zurücktransportiert und deswegen nicht aus U raus. Was ist denn nicht ein anderes Element? Ich muss ja für alle Elemente aus U zeigen, dass B hoch minus 1 die in U ist. Geht das auch hin? Funktioniert vielleicht so wenig wie Sie?
Kann man da dann U-Strich nicht beliebig wählen?
könnte man machen, aber dann funktioniert ja nicht, dass wir dann wieder bei den U landen. Also dann funktioniert dieses Umkehrbild nicht genauso. Aber ich mag die Idee. Den Protein können wir noch ein bisschen verfeinern. Ich glaube, dass man das so machen kann. Wir müssen nur noch mal kurz überlegen.
Darf ich einen Vorschlag machen? Der ihre Idee aufgreift? Wir probieren das mal so. Also angenommen, ich lasse mal den Strich weg. Ich nehme meine Frau auf. Und angenommen, es ist möglich, mit B hoch minus 1 aus U rauszukommen. Angenommen ist es so. Können wir damit etwas anfangen, mit diesem Widerspruch oder mit dieser Annahme?
Die Idee ist, wie gesagt, gut. Also, dass man irgendwie versucht zu verwenden, dass Konjugation mit B hoch minus 1 die Umkehrabbildung ist zur Konjugation mit B, das ist eine gute Idee. Überlegen Sie nochmal kurz. Mein Ansatz wäre ehrlich gesagt ein anderer, aber ich möchte gucken, ob uns noch was einfällt.
Muss man dann in dem zu verwenden, dass das ein Automorphismus ist?
Nee, das tun wir schon. Wir verwenden ja schon die Legitimität und wir verwenden auch schon die Verträglichkeit als Konstant. Okay. Mein Ansatz war im Prinzip, also der war sehr ähnlich. Der einzige Unterschied ist, dass ich nicht auf der Ebene der einzelnen Elemente bleibe. Und zwar deshalb, weil die einzelnen Elemente sich halt noch rumbewegen können. Wenn man U als Ganzes betrachtet als Untergruppe, dann bewegt U als Ganzes sich bei Konjugation nicht weg. Und da ist die Argumentation einfacher, finde ich. Deswegen lasse ich das als Idee kurz stehen, aber mein Argument wäre so. Wenn ich die ganze Untergruppe U mit A konjugiere, dann bleibe ich da. Wenn ich die ganze Untergruppe mit B konjugiere, bleibe ich da. Und jetzt behaupte ich, dass man auf der Ebene der Untergruppe sofort sehen kann, dass B hoch minus 1 die jetzt auch nicht wegbewegt. Und das ist einfacher, als wenn ich auf die Elementebene gehe. Denn wenn ich U mit B hoch minus 1 kombiniere, dann kann ich ja stattdessen auch U B hinschreiben, denn diese Mengen sind gleich. Wir haben gerade gesehen, dass Konjugation mit zwei Elementen nacheinander dasselbe ist, als wenn ich mit dem Produkt konjugiere. Also steht da U B mal B hoch minus 1. Aber das ist ja bekanntermaßen das einzige Element der Gruppe, also konjugiere ich damit, also bleibe ich bei U. Ich würde sagen, das ist einfaches. Da verwenden wir jetzt halt nicht die kleinen Elemente aus U und wie die sich vielleicht noch bewegen, sondern wir bleiben auf der Untergruppenebene. Und wenn ich jetzt mit A mal B hoch minus 1 konjugiere, und das ist ja der Witz, das ist das Element, von dem ich gern sehen möchte, dass es im neuen Sato liegt, dann kann ich einfach anwenden, was ich gerade gemacht habe. Jetzt habe ich die beiden Kriterien für das Untergruppenkriterium, also ist der normale Satz nur Untergruppe. Und danke, dass Sie diesen Weg mit mir kurz mitgegangen sind, denn es hätte ja sein können, dass man hier durch eine einfache Umformung das irgendwie sieht, wie es funktioniert. Mein Argument ist jetzt, manchmal ist die Elementebene nicht hilfreich. Manchmal kann man in einer Zeile auf der Untergruppenebene ein Argument machen, was, wenn man das für Elemente auslegt und hinschreibt, die halbe Tafel füllt. Und das möchte ich Ihnen als Tipp mitgeben. Wir kommen jetzt dahin, dass wir weniger rechnen und mehr argumentieren. Also weniger kleinteilig rechnen. Dann mehr argumentieren, ja.
Hätte man das nicht für die Elemente auch machen können?
Nee, nicht genauso. Weil wir nicht im Zentralisator sind. Die Elemente innerhalb von U können sich bewegen und wir können erstmal nicht kontrollieren, wie. Das heißt, solange sie auf der Elementebene sind, können sie immer nur sagen, ich kann kontrollieren, wie ein Element sich wegbewegt, wenn ich mit B konjugiere. Und dann bewegt es sich auch wieder zurück, wenn ich mit B hoch minus 1 konjugiere. Aber über alle anderen Elemente aus U haben sie damit leider nichts gesagt. Das ist das Problem. Das heißt, es ist irgendwie so als Gedanke, das sehen Sie ja auch, ich habe genau denselben Gedanken gehabt. Aber eben nicht für die einzelnen Elemente, sondern für die ganze Gruppe. Und das ist mal an der Stelle einfach. Lass es trotzdem stehen. Vielleicht wollen Sie ja weiter basteln und sich noch was überlegen. Das Lemma ist damit bewiesen. Jetzt kommen noch so ein paar, wo ist er, da? Jetzt kommen noch so ein paar Bemerkungen und Beispiele. Und einer der Gründe, warum ich mich vorhin so gefreut habe, dass von Ihnen so ein paar Fragen und Vermutungen kamen, war der, dass ich ja wusste, dass diese Sachen jetzt kommen. Das heißt, jetzt können wir einfach einsammeln A. Haben wir schon gesehen. Wenn die Gruppe A-bisch ist, dann ist sie ihr eigenes Zentrum. Umgekehrt auch, haben wir schon besprochen. Alle Untergruppen von A-bischen Gruppen sind Normalteile. Insbesondere ist es also so, dass wenn eine Gruppe ihr eigenes Zentrum ist, dass dann alle Untergruppen Normalteile sind. Aber es stimmt sogar noch mehr. Alle Untergruppen des Zentrums sind Normalteile. In B steht, dass jede Untergruppe in ihrem eigenen Normalisator liegt. Hey, das haben wir schon da oben in unserem Bild drin, das haben Sie schon gesehen. Sehr schön. Was steht da noch? Der Zentralisator liegt im Normalisator, behaupte ich da. Ja klar. Warum? Na, der Zentralisator sagt, also wenn ich im Zentralisator von U bin, dann lasse ich bei Konjugationen die Leute aus U einzeln fest. Alle genau an ihrem Platz. Dann lasse ich natürlich auch die Untergruppe U als Ganzes fest. Deswegen liegt der Zentralisator im Normalisator drin. Es gilt sogar noch mehr. Der Zentralisator ist sogar ein Normalteiler. Im Normalisator. Können wir einfach mal S an. Und das beweisen wir jetzt. Das ist normalerweise eine meiner Lieblingsübungsaufgaben, aber diesmal habe ich gedacht, ich stelle nicht, sondern wir beweisen das hier zusammen. Und ich möchte mich dem nähern, indem ich mit Ihnen zusammen gucke, wie sich eigentlich, wenn ich eine Untergruppe mit irgendwas konjugiere, das auf den Zentralisator auswirkt. Was würden Sie denn vermuten? Also, ich bin die Untergruppe U. Ich werde jetzt mit irgendwas konjugiert. Vielleicht bleibe ich, wo ich bin, vielleicht bewege ich mich weg. Falls ich mich wegbewege, was erwarten Sie denn dann, dass mit meinem Zentralisator passiert? Bleibt er da? Bewegt er sich mit mir mit? Bewegt er sich völlig woanders hin? Was denken Sie, was passiert? Na, wenn Sie keine Intuition haben, müssen wir einfach losrechnen. Das geht auch. Keine Intuition erstmal? Macht ja nichts. Ist okay. Zum Konjugieren, das nenne ich mal x. Und ich schreibe meine Behauptung hin, damit Sie sehen, wohin meine Intuition hier geht, um in dem Bild zu bleiben. Wenn ich als Untergruppe U per Konjugation wegbewegt werde, dann bewegt sich mein Zentralisator mit. Oder in anderen Worten, ich behaupte, dass dann g hoch x Zentralisator von U hoch X liegt. Okay? Und wenn ich U wegbewege, dann bewege ich, wenn ich genauso konjugiere, Leute aus dem Zentralisator mit, sodass die dann das bewegte X zentralisieren. Das bewegt die X. Wir begründen das kurz, indem wir es nachrechnen. Wir wissen, mit kleinen Inhalt tauschbar ist. konjugiere, bleibt die Gleichheit wahr. Jetzt setze ich dazwischen nochmal so ein künstliches x mal x hoch minus 1 und dann steht da x mal hoch x gleich hoch x mal hier. Sehen Sie das? Dass ich da einfach nur so künstlich nochmal x hoch minus 1 mal x reinschreibe oder andersrum x mal x minus 1. Und dann steht da diese Gleichung. Das heißt, wenn ich e und u mit den gleichen Elementen konjugiere, dann bleibt diese Eigenschaft, dass die vertauschbar sind, erhalten. Das ist nur eine Konsequenz daraus, dass Konjugation ein Gruppenhomomorphismus ist und sich mit der Gruppenverknüpfung vertritt. Ja, jetzt muss ich nur noch sehen, dass alle Leute in UX ja die Form haben, kleines UX, und dann sehe ich, dass die Behauptung stimmt. Und ich behaupte, dass das reicht, um zu zeigen, dass der zentrale Sator ein Normalteil eines normalen Sator ist. Jetzt sehen wir, der Zentralisator ist normal, ein Normalisator, denn, wie können wir das machen? Naja, wenn ich mir jetzt hier für dieses x aus t etwas schnappe, was im Normalisator von u liegt, was passiert dann? Dann bleibt hier dieses u hoch x dasselbe wie u, weil der x eine normale Sache ist. Also habe ich dann, dass dieses e hoch x immer noch ein Zentralisator von u ist. Oder in anderen Worten, wenn ich einen Zentralisator von u anfange und mit etwas konjugiere, was ein Normalisator liegt, dann liegt dieses Konjugierte immer noch im Zentralisator. Es steht wirklich da. Gründe, warum ich das jetzt alles mache und relativ kleinteilig und warum ich hier auch so rumspringe, ist der, dass ich Sie motivieren möchte, von diesen sehr abstrakten Konzepten und diesen ganzen Wörtern irgendwann wegzukommen, sich davon ein bisschen zu lösen und zu überlegen, was passiert in der Gruppe. Es hilft, wenn man sich die Gruppe wie so einen lebenden Organismus vorstellt, in dem Dinge passieren. Das ist der Grund meines Kampfes. Ich stelle mir also vor, dass da Leute rumlaufen und dann kommt Kombination und dann tauschen die wieder Plätze und so und das lebt die ganze Zeit. Und mir hilft das und manchen Menschen, könnte ich mir vorstellen, hilft es auch, solche Bilder im Kopf zu haben und die Begriffe dann so zu unterscheiden, wie sehr und ob das hilfreich ist für die Einzelnen unter ihnen, wage ich nicht einzuschätzen. Aber ich möchte zumindest so ein Angebot machen und je alberner das ist, desto hilfreicher ist es normalerweise für mein Gehirn. Hier ist noch ein konkretes Beispiel in der Version 4. Da haben wir einmal so ein Element x, dann haben wir eine Untergruppe u, die von einem 3-Zyklus erzeugt wird und wir wollen uns den Normalisator von u angucken. Das kommt uns jetzt vielleicht schon bekannt vor, ne? So ähnlich, solche Rechnungen in der Form haben wir ja schon mehrmals gemacht, deswegen können Sie mir jetzt wahrscheinlich einiges schon sagen, was da passiert. Guck mal, genau, da kommen die nächsten Begriffe. Wir haben auch Zeit, wir schauen uns die gleich noch an, aber ich möchte einen Moment noch mit diesem Beispiel verbringen, weil wir immer noch dabei sind zu üben, wie die Begriffe so sich hinsortieren. Also wische ich und ich bitte Sie mal selber zu gucken, was für Rechnungen fallen Ihnen selber ein, die Sie jetzt machen möchten in der Version 4. Was haben Sie jetzt schon für Werkzeuge gesehen? Stichwort Bahnen, Stichwort U ist eine abelsche Gruppe, Stichwort, wenn elementfremd ist, man vertauschbar, wenn nicht, muss man vielleicht nochmal nachgucken. Können Sie vielleicht was sehen, was im Normalisator ist, aber nicht im Zentralisator? Können Sie dieses in X irgendwie benutzen? So. So ähnliche Rechnungen haben wir heute schon gesehen, deswegen gehe ich davon aus, dass wenn ich jetzt wische und Sie dann nochmal zutraulich angucke, dass Sie mir dann schon ein bisschen was sagen können. Also, los geht's. Selber ein bisschen rechnen und überlegen und ich wische. Damit sind wir jetzt bei C von dem Beispiel. Wir könnten mit sowas anfangen wie, liegt X im Normalisator von U? Einfach um, ne, wie vorhin, stellen Sie sich vor, es ist die Prüfung, um so ein Einstiegsargument zu haben. Also was denken Sie? Los geht's, ich nehme Vorschläge. Es gibt nur zwei Antwortmöglichkeiten, ja oder nein. Okay, es gibt auch noch, ist mir egal, aber. Na? Haben wir heute schon so ähnlich gesehen? Ja. Ein Dreiervotum, ja. Sehr gut. Sagt jemand nein? Einzeln oder auch in der Gruppe? Nö. Ich schließe mich dem Votum an, weil es kurz begründen. Ja.
Konjugation von 1, 2 auf 1, 2, 3 kommt man rein.
Von 1, 2, 3 mit 1, 2, würde man sagen.
Ja.
Das Bild von 1, 2, 3 oder Konjugation 1, 2.
Kommt man nur auf 2, 1, 3 und das ist ja 1, 2,
3. Genau, es ist das alte Thema. Man guckt sich die Untergruppe an, guckt sich nicht alle Elemente an, sondern in dem Fall einfach nur das eine Element, was die Untergruppe erzeugt, und man schaut, was bei Konjugation passiert. Wenn ich in der Untergruppe lande, habe ich gewonnen, fertig, ich bin im Normalisator. Vorsicht, wenn die Gruppen komplexer sind, wenn da viel mehr Zeug rumliegt, dann müssen Sie auch mehr Rechnung machen. Aber hier, bei diesen Leutchen, die immer nur so von einem Zyklus erzeugt werden, das ist echt einfach. Gucken Sie sich den Erzeuger an, konjugieren Sie, fertig. Was erwarten Sie, was mit den anderen Transpositionen passiert, die nur die Zahlen 1, 2 oder 3 benutzen?
Ja? Ich hätte gesagt, verhält sich ähnlich. Also, das ist einfach auch wieder was bekommen, was wir uns dann
erteilen. Genau so ist es. Das heißt, dass von den vielen, vielen Gruppenelementen, die da rumlaufen, also 4, jetzt die meisten verarztet sind. Wenn die nur die Zahlen 1, 2 und 3 benutzen, liegen sie entweder selber in U. Oder sind so eine Transposition, also normalisieren die alle. Interessant wird es, wenn wir die Zahl 4 benutzen. Und jetzt bitte ich Sie, zu Fuß zu überlegen oder zu überlegen, ob man irgendwas mit den Bahnen machen kann oder so. Sie wissen ja, es macht mir Spaß. Schreibe ich jetzt hin, wie man das da pro Fachbestimmte aufschreibt. Okay, weiter geht's. Was passiert, wenn wir die Filme nutzen? Das hier sind doch genau, also in dieser Untergruppe hier liegen doch genau die Leute aus Version 4, die 4 nicht bewegen. Da haben wir keine Fragen mehr. Da haben wir noch Fragen, was passiert, wenn wir die 4 nicht bewegen. Was denken Sie, was passiert? Ich könnte jetzt 1000 Fragen stellen, aber ich will Sie erstmal ein bisschen überlegen lassen. Sie können mir Elemente sagen, konkrete, Sie können mir ein Argument sagen, Sie können mir Vermutungen aufstellen, Sie dürfen ja alles vermuten, auch wenn es falsch ist, macht gar nichts. Ja.
Also mein Gefühl sagt, dass wir mit die 4 mitnehmen, irgendwas wieder bei dieser Einzigartigkeit von irgendwelchen Bahneigenschaften kaputt geht.
Gucken wir uns die Bahnen an. um zu schauen, was einzigartig ist. Und dann können wir im Argument folgen und schauen. Was sind die Bahnen von U auf unserer Grundmenge?
Ja. Die Menge, die 1, 2 und 3 enthält, und die Menge, die 4 enthält.
Ja. Die sind beide einzigartig. Es gibt nur eine der Länge 3 und es gibt nur eine der Länge 4. Das heißt, der Normalisator von U muss das alles respektieren. Insbesondere muss er die Zahl 4 festlassen. Und das heißt, dass Leute, die 4 bewegen, niemals im Normalisator von U sein können. Und das heißt, sie sind fertig. Hier war also das Bahnenargument wirklich der große Gewinner. Und ich freue mich, ich hoffe, Sie freuen sich auch. Notizen, aber das macht nichts Sinn. Ich finde das toll. Ich schreibe nur noch fertig und dann nehme ich sie an. Moment. Also muss der Normalisator von U Zahl 4 festlassen. Also ist tatsächlich das Erzeugnis, was wir da oben gesehen haben, schon 1. Denn wir haben ja schon geklärt, da sind alle, die die 4 festlassen. Und wenn jetzt alle anderen da nicht drin liegen können, dann haben wir wirklich Gleichheit. Und jetzt bin ich gespannt auf Ihre Frage.
Ich wollte nur fragen, ob dieses mit die Bahn invariant lassen für den Zentralisator und den Normalisator
gelten muss. Ja, das gilt für beide. Man kann das immer als Hilfsmittel nehmen, um auf Ideen für Elemente zu kommen. Und dann muss man einfach nur am Ende klären, reicht es oder brauche ich noch mehr Informationen? Denn manchmal hilft es nur dabei, sozusagen Kandidaten auszusieben. Und beim Ausnehmen ist es zuverlässig, man kann diese Argumentation benutzen, um zu zeigen, dass etwas auf keinen Fall im Zentralisator oder Normalisator liegen kann. In die Richtung ist es zuverlässig, aber das heißt dann nicht, dass die auch wirklich drin liegen, das muss man immer noch mal nachprüfen. Hier haben wir das gemacht vorher, deswegen sind wir fertig. Aber Vorsicht an der Stelle, das Argument ist in eine Richtung zuverlässig, in die andere nicht. Ja.
Zum gleichen Thema eine Frage, nämlich das muss die Wahrheit invariant lassen. Also was ich meine mit der Einzigartigkeit sozusagen berücksichtigen.
Ja. Moment, was denn? Invariant lassen heißt nicht die Einzigartigkeit berücksichtigen, sondern die Einzigartigkeit ist der Grund, warum etwas invariant gelassen werden muss. Und ich möchte das mal kurz ausführen, dann höre ich Ihre Frage zu Ende an, es sei denn, Sie sind beantwortet. Wenn ich eine Gruppe bin, die 2 Bahnen der Länge 2 hat und der Rest ist irgendwie, dann sind diese beiden Bahnen der Länge 2 nicht einzigartig, denn es gibt ja 2 davon. Dementsprechend können die von Leuten aus meinem Zentralisator oder Normalisator vertauscht werden. Und das heißt, dass dann zwar die Menge der Bahnen insgesamt invariant gelassen werden muss, aber nicht die einzelnen, denn die sind nicht einzigartig. Wenn ich dagegen nur eine Bahn der Länge 1 habe, oder so wie hier nur eine Länge 1 und nur eine Länge 3, dann sind die beide der Länge einzigartig und müssen deswegen invariant. Was war Ihre Frage?
Ob sich diese Einzigartigkeit ausschließlich auf die Bahnlängen bezieht?
Im Prinzip schon, denn also man könnte versuchen, ich verstehe, wo Sie hinwollen, und sowas ist für Algorithmen interessant, man könnte ja Einzigartigkeit auch so aufgreifen, von wegen, ja, das ist die einzige Bahn, in der die Zahl 1 liegt. Das ist in Wirklichkeit keine besondere Einzigartigkeit, denn es gibt immer nur genau eine Bahn, der die Zahl 1 gibt. Das heißt, in dem Moment, wo man auf bestimmte Zahlen guckt oder auf die Größe oder so, baut man plötzlich Informationen ein, die nicht so invariant sind, wie wir denken. Aber sowas wie die Länge einer Bahn, beziehungsweise wie viele Bahnen es für eine bestimmte Länge gibt, das ist was Einzigartiges im Bahnprofil, das kann man benutzen. Und wenn Sie Beispiele sehen wollen dafür, dass gewisse andere Argumente auf die Menge kommen, könnte ich schief gehen, das kann ich jetzt machen. Aber vielleicht nicht jetzt. Ja.
Also eine Bahn heißt genau dann einzigartig, wenn sie die einzige Bahn ihrer Länge ist.
Das können wir hier als sozusagen als Wohnzimmerdefinition nehmen, aber es ist keine offizielle Komplexität.
Okay. Definition.
Aber ich habe gesagt, Sinn, ne? Dass so einzigartige Merkmale irgendwie erhalten bleiben müssen und dass man das benutzen kann. Und hier finde ich so ein paar Zeilen in der Tafel für so einen kompletten Normalisator nicht schlecht. Wenn man sich überlegt, dass man ja theoretisch jedes Gruppenelement ausprobieren müsste, um zu gucken, ob das da drin liegt. Und da wir jetzt nicht mehr so viel Zeit haben, schlage ich vor, dass wir da mit dem Beispiel aufhören und einfach mal luschern, was als nächstes kommt. Dann können wir uns da gedanklich drauf einstellen und das dann nächste Woche Nächste Woche ist ja auch die letzte Woche vor Weihnachten, stimmt's? Das heißt, da singen wir auch. Ja. Gut. Der nächste Begriff, den wir uns anschauen werden, ist der Begriff der konjugierten Klasse. Und der kommt total natürlich zustande, wenn man, so wie wir, die ganze Zeit mit Konjugationen unterwegs ist. Denn die konjugierten Klassen sind einfach die Bahnen unter der Konjugationswirkung. Das heißt, ich mache genau das, was ich vorhin angedeutet habe. Ich betrachte die Gruppe wieder doppelt. Einmal als Gruppe, die wirkt, und einmal als Menge, auf der gewirkt wird. Die Wirkung ist Konjugation. Und jetzt kann ich mir ja angucken, was für Bahnen gibt es da. Ich starte also mit irgendeinem Element in meiner Gruppe. Und dann schaue ich, wenn ich jetzt Konjugation mache mit allem, was in der Gruppe so rumläuft, wo überall komme ich dann hin? Und all diese Leute liegen dann in der Bahn von diesem Element unter Konjugation. Oder in anderen Worten, all diese Leute liegen in der konjugierten Klasse von diesem Element. Konjugationsklasse hört man auch manchmal, aber ich habe konjugierte Klasse genannt, deswegen sage ich das so. Das heißt, es ist nochmal eine Möglichkeit, die Gruppe zu strukturieren. Und wir werden in der nächsten Vorlesung sehen, wie man die Gruppe wirklich dann in so Töpfchen aufteilen kann. So, hier ist die Gruppe. Dann haben wir das Einzelelement, wir haben die Leute im Zentrum, die sind alle so quasi in einem Töpfchen, das aus lauter Einzeltöpfchen besteht. Und dann kommen die ganzen restlichen Elemente und die sortieren wir in konjugierten Klassen und so kann man die Gruppe organisieren. Und für viele praktische Erwägungen und viele Rechnungen und so, viele Algorithmen, sind diese konjugierten Klassen wirklich wichtig. Es ist auch wichtig und durchaus gar nicht so einfach, damit zu rechnen, je nachdem, was für Fragen man da stellt. Und warum man damit so gut arbeiten kann, das liegt unter anderem an dieser Folgerung 322. Das ist eine Umformulierung von Bahnlänge der Stabilisatorindex, aber jetzt gemünzt auf die Wirkung per Konjugation. Denn wenn ich per Konjugation wirke, dann ist ja mein Zentralisator, der Punktstabilisator, meine Bahn ist die konjugierten Klasse und dann ist das, was da steht, einfach nur bahnlinear Stabilisator. Da werden wir dann also nächste Woche einsteigen und dann werden wir das, was ich gerade beschrieben habe, zeigen, das ist die sogenannte Klassengleichung. Mit der sortieren wir die Gruppenelemente so hin, entlang von Konjugationsklassen. Und es ist ein total hilfreiches Werkzeug und auch ein altes Werkzeug. Diese Klassengleichung, die ist schon deutlich über 100 Jahre alt. Da haben Leute schon, als die Gruppentheorie noch in den Babyschuhen steckte, mitgearbeitet. Da, auch wenn das da vielleicht nicht so hieß. Aber diese Argumente waren alle schon da. Und wenn wir jetzt schon dabei sind, dann luschern wir nochmal, was kommt da als nächstes. Es kommen noch so ein paar besondere Anwendungen von Konjugationen. Und dann ist Kapitel 3 zu Ende. Dann kommt Kapitel 4. Ich werde Cauchy und Süder sehr, sehr, sehr feiern. Sie hoffentlich auch. Da steigen wir nächste Woche ein. Frage vielleicht noch. Möchten Sie lieber am Anfang der Vorlesung singen oder lieber am Ende? Wer möchte lieber am Anfang der Vorlesung singen? Wer möchte lieber am Ende der Vorlesung singen? Aha, es geht natürlich auch beides. Gut, aber da es Leute gibt, die das gerne am Anfang wollen, schlage ich vor, dass wir am Anfang singen und dann können wir mit denen, die Lust haben, am Ende nochmal singen. Und wer weglaufen möchte, dann weglaufen. Ja, aber so habe ich jetzt zumindest mal ein kleines Stimmungsbild. Wir sehen uns nächste Woche.